Danke für diese herzliches Willkommen, für die Einleitung. Ja, es ist ein paar Jahre her. Nicht, dass ich das letzte Mal hier war für eine Predigt, aber wo ich angefangen hier habe als Jungprediger, wo ihr mich ertragen musstet oder manche von euch, die schon da waren. Rund 15 Jahre sind vergangen. Es hat sich einiges weiterentwickelt. Ihr als Gemeinde seid nicht mehr dieselbe. Auch ihr habt euch weiterentwickelt. Das zeigt sich allein daran, dass ganz viele Gesichter hier sind, die damals noch nicht da waren. Und auch an mir sieht man, ich bin ein bisschen älter geworden. Ihr seid ein bisschen weiser geworden vielleicht. Ich will ja nicht sagen älter. Ich hoffe, es geht euch gut. Von ganzem Herzen. Ich möchte einsteigen mit berühmten Worten. Und ich habe am Anfang, also heute Morgen, schon zu jemandem gesagt, du, nicht zu laut schnarchen dann in der Predigt. Und die Person hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich die Person dann direkt persönlich ansprechen darf. Ja? Willi, was für berühmte Worte aus der Geschichte fallen dir ein? Worte, Formulierungen, Sätze, die irgendwie in die Geschichte eingegangen sind.
Ich bin ein Berliner.
John F. Kennedy. Ja. Weitere Worte, Sätze, Formulierungen, die in die Geschichte eingegangen sind. Ja.
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja.
Wenn ich weiß, dass ich morgen sterben würde, dann würde ich heute noch ein Apfel beißen
pflanzen. Ja. Wenn ich weiß, dass ich heute sterben würde, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum setzen. Mhm. Genau.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Ja. I have a dream.
I have a dream. Martin Luther King. Ja.
America first.
America first.
Freude herrscht.
Freude herrscht. Adolf Ogi. Genau. Sölemacho. Yes, we can.
Ist doch nach mir die Sintflut.
Nach mir die Sintflut. Ja. Wenn zwei gleicher Meinung sind, ist einer zu viel. Churchill. Ich finde es ganz spannend, dass es solche Sätze gibt, die einfach in die Geschichte eingegangen sind. Die Geschichte irgendwie geprägt haben. Mir sind noch folgende eingefallen. Und sie dreht sich doch. Galileo Galilei. Oder das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit, was Neil Armstrong zugesagt wurde bei der Mondlandung. Und so könnte man jetzt noch ganz viele solcher berühmten Formulierungen, berühmte Sätze nehmen, die die Geschichte geprägt haben. Ich möchte jetzt auf die Worte zu sprechen kommen, die wohl die Weltgeschichte komplett auf den Kopf gestellt haben. Die den Lauf der Geschichte total verändert haben. Sie gehören zu den letzten Worten eines Menschen kurz vor seinem Tod. Und es ist ja häufig so, dass ganz entscheidende Worte im Angesicht des Todes gesprochen werden. Und die Worte, die ich meine, die wurden gesprochen bei einer Hinrichtung. Der Mann wurde hingerichtet und hat wohl die entscheidendsten drei Worte gesagt, die die Welt je gehört hat. Man kann wohl auch sagen, dass es Menschen gibt, die diese Person nicht kennen, aber ich gehe stark davon aus, dass jeder hier im Raum schon von diesem Mann gehört hat. Der Mann, der eigentlich ein rechtschaffenes Leben geführt hat und dennoch hingerichtet wurde. Aber vielleicht wurde er auch hingerichtet, weil er ein rechtschaffenes Leben gelebt hat. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, welche Worte ich meine. Diese Worte, die letztlich einen Sieg verkündet haben. Und die letztlich dein und mein Schicksal mit beeinflusst haben. Es ist vollbracht. Mit diesen Worten am Kreuz von Golgatha, da hat Jesus die Weltgeschichte in andere Bahnen gelenkt. Er hat dein und er hat mein Leben beeinflusst. Denn wenn er diese Worte nicht hätte sprechen können, dann bestünde für die Welt und somit auch für uns keinerlei Hoffnung. Es waren die Worte des Sieges über Satan. Und so gibt es viele berühmte Worte, die von berühmten Personen gesprochen wurden. Aber nicht jeder von uns ist ein Jesus oder ein Martin Luther King oder John F. Kennedy. Doch manchmal sind es auch die scheinbar unbedeutenden Worte, die von unbedeutenden Personen gesprochen werden, die den Lauf der Geschichte umschreiben. Ein König war im Krieg gegen ein anderes Land. Er bespricht die Taktik mit seinen Beratern und Offizieren. Sie ziehen aus in den Kampf, nur um zu erleben, dass das feindliche Heer ihre Taktik bereits kannte. Der König legt sich in Absprache mit seinen Beratern und Offizieren einen anderen Plan zurecht. Sie ziehen wieder aus und sie erleben wieder, dass das feindliche Heer vorbereitet ist. Und so geht es immer und immer wieder. Und schließlich holt der König seine Berater und Offiziere zusammen und er spricht das aus, was niemals sein darf. Er stellt die alles entscheidende Frage in solch einer Situation. Wer? Wer von uns ist der Spion? Und schließlich werden die entscheidenden Worte an dieser Lagebesprechung gesagt. Und es sind Worte, die gesprochen werden von einem namenlosen und daher scheinbar unbedeutenden Knecht oder Diener des Königs. Wir finden diese Begebenheit in 2. Könige 6. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen oder hinzuscrollen. 2. Könige Kapitel 6. Da finden wir diese Begebenheit und diese Worte, die dann auch eigentlich die gesamte Kriegstaktik der Aramäer verändern. In 2. Könige 6, Vers 11, da stellt der König diese Frage, wer ist der Spion? Und in Vers 12, da finden wir dann diese Worte, da sprach einer seiner Knechte, 2. Könige 6, Vers 12, da sprach einer seiner Knechte, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einen äußerst unangenehmen Gedanken. Egal, was du in deinem Schlafzimmer redest, jemand anders hört mit. Dein Haus ist verwanzt, du selber bist verwanzt. Und als der König das hört, da hat er sofort einen Entschluss gefasst. Er ändert die komplette Kriegstaktik. Oberstes Ziel ist jetzt die Ergreifung dieser Informationslücke, dieses Spions. Dieser Prophet Elisa, der muss dingfest gemacht werden. Und so schickt er eine große Armee nach Dothan, das ist die Stadt, in der Elisa sich aufhält. Sie umstellen die Stadt in der Nacht und wollen am frühen Morgen zugreifen. Doch Gott lässt seinen Diener nicht alleine. Dies erfährt zunächst der Diener von Elisa. Denn als der am Morgen nichts ahnend, so stelle ich mir das vor, aufsteht, rausgeht, sich umschaut, da sackt ihm das Herz in die Hose oder noch tiefer. Er geht zu Elisa. Elisa, wir haben ein Problem. Und was sagt Elisa zu ihm? Fürchte dich nicht. Wie, Elisa, fürchte dich nicht? Hast du nicht verstanden, was gerade los ist? Dass die Stadt umstellt ist? 2. Könige 6, Vers 16. Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihm sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und was sieht er? Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Elisa betet und Gott handelt. Und dieses Muster geschieht jetzt noch zweimal. Ich lese einfach weiter im Vers 18. Und als sie, also die Soldaten, zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Ich finde diese Stelle ganz bemerkenswert. Da ist dreimal dasselbe Muster. Elisa bittet Gott, die Augen seines Knechtes zu öffnen, und Gott öffnet die Augen seines Knechtes, sodass er die Engel sieht. Elisa bittet Gott, die aramäischen Soldaten mit Blindheit zu schlagen. Gott schlägt sie mit Blindheit. Dann führte sie nach Samaria. Dort angekommen, bittet er Gott, dass er ihnen wieder die Augen öffnet, und Gott öffnet ihnen wieder die Augen. Dreimal bittet Elisa Gott um etwas, was mit den Augen zu tun hat. Und dreimal erhört Gott dieses Gebet und macht es genauso. An dieser Stelle eine kleine Klammer, die ich einschieben möchte. Es steht hier so unschuldig da, wenn es heißt, und er führte sie nach Samaria. Ich weiß nicht, was ihr euch unter diesem Satz vorstellt. Er führte sie nach Samaria. Man braucht, um das zu lesen, keine 2 Sekunden. Aber was für eine Zeitspanne beinhaltet dieser Satz? Dothan, wo sie waren, Samaria. Diese 2 Städte, sie liegen ungefähr 20 Kilometer auseinander. Um 20 Kilometer zu laufen, zu Fuß, wenn man schnell ist, braucht man 3 Stunden circa, bis hin zu 4-5 Stunden, je nachdem wie schnell man ist. Mit einer etwas größeren Gruppe braucht man tendenziell länger für eine Wanderung. Mit einer Gruppe, die dann auch noch blind ist, sie waren einige Stunden unterwegs. Und er führte sie nach Samaria, das steht da so unschuldig da. Sie waren einige Stunden unterwegs nach Samaria. Zu Fuß. Samaria war nicht irgendeine Stadt, in die Elisa sie führte. In Samaria, da hat sich der König von Israel aufgehalten. Und Elisa führt das feindliche Heer mitten nach Samaria rein. Noch ein bisschen Hintergrundgeschichte zu dieser damaligen Zeit. Die Aramäer, die sind immer und immer wieder zu dieser Zeit in Israel eingefallen und haben Ernten zerstört, haben Menschen verschleppt, haben Menschen getötet. Immer und immer wieder über die vergangenen Monate und Jahre. Und jetzt führt Elisa das feindliche Heer mitten nach Samaria rein und präsentiert sie auf dem Silbertablett dem König von Israel. Und das erklärt etwas so dieses, dass der König nicht genau wusste, wie ihm jetzt geschah. Denn wenn ich hier lese im Vers 21, und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Was soll ich jetzt mit ihnen tun? Ich bin ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Und Elisa, was sagt der König, was fragst du mich? Das sind unsere Feinde, die über Monate und Jahre hinweg uns so sehr zugesetzt haben. Und es gibt nur eine Sache, die das Richtige ist in dieser Situation. Und ihr wisst, was das Richtige ist, oder? In so einer Situation. Vers 22, Elisa sprach, du sollst sie schlagen. Steht nicht? Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Irgendwie komisch, oder, was Elisa hier sagt. Elisa, bist du noch ganz dicht? Was macht Elisa hier in dieser Situation? Elisa setzt deinen Bibeltext in die Tat um. Und zwar in Sprüche 25, Vers 21 und 22 heißt es, hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Denn damit sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Und genau das macht Elisa, indem er befiehlt, sie nicht umzubringen, sondern ihnen Speise vorzusetzen. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich so mich in die feindlichen Soldaten hineinversetze. Sie wissen genau, wo sie jetzt merken, sie sind in Samaria. Sie wissen genau, welche Stunde geschlagen hat. Sie wissen, was in den letzten Monaten und Jahren gelaufen ist. Was sie selber an den Israeliten angetan haben. Sie wissen, wo sie sich befinden. Nämlich mitten in der Stadt, umzingelt von feindlichen Soldaten, praktisch kampfunfähig. Ihre Stunde hat geschlagen. Und dann wird auf einmal ihnen Essen vorgesetzt. Ja, Essen wäre jetzt was, aber die haben Humor, Galgenhumor. Noch so eine Henkersmahlzeit. Ja, die letzten Stunden waren anstrengend. Durch die Wüste laufen. Und ja, ich habe Hunger. Ich habe Durst. Aber was bringt's, diese Henkersmahlzeit? Ja, dann nehmen wir sie noch. Moment, was? Habe ich gerade richtig gehört? Wir dürfen jetzt durch das Stadttor rauslaufen? Habe ich richtig gehört? Ja klar, dann wollen sie uns von hinten noch erschießen mit den Pfeilen. Weil sie einfach unser Blut nicht in der Stadt haben wollen, nicht wahr? Sie meinen es wirklich ernst? Wir dürfen gehen? Sie tun uns nichts? Elisa lässt die feindlichen Soldaten Gnade hautnah erleben. Unverdient durften sie wieder gehen. Alles, was die letzten Monate und Jahre gelaufen ist, hat komplett dagegen gesprochen. Aber sie dürfen gehen. Und die Folge davon war, der letzte Teil von Vers 23, von da an kamen die Streifscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Die Aramäer ließen Israel daraufhin eine Zeit lang in Ruhe. Die Geschichte von den Aramäern, sie nahm einen anderen Lauf. Die Kriegstaktik wurde geändert aufgrund des Hinweises von einem Knecht des Königs, der offenbarte, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt, der alles weiß, was der König im Schlafzimmer sagt. Und da stellt sich mir die Frage, woher wusste dieser Knecht, dieser Berater des aramäischen Königs dies? Woher wusste er, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt, der Wunder tun kann? Die Bibel sagt es nicht explizit. Aber für mich persönlich gibt es nur eine logische Antwort. Nämlich die Antwort, er hat es am eigenen Leib erfahren. Bei den Lagebesprechungen während eines Krieges, da waren alle obersten Offiziere und Heerführer versammelt. Ein Kapitel vorher, in 2. Könige 5, wird berichtet, wie ein Heerführer des Königs von Aram nach Israel zieht. Er zieht ins Feindesland, um sich von einer tödlichen Krankheit heilen zu lassen. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, zieht nach Israel, um sich vom Propheten Elisa vom Aussatz heilen zu lassen. Naeman hat es am eigenen Leib erfahren, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt, der Wunder vollbringen kann. Und dieser Naeman war mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bei den Lagebesprechungen ein Kapitel später in 2. Könige 6 mit dabei. Ich hatte vorhin die Frage gestellt, woher wusste dieser Knecht des aramäischen Königs, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt? Und ich hatte die Frage beantwortet mit, er hat es am eigenen Leib erfahren. Und diese Aussage stimmt für den Zeitpunkt der Lagebesprechung in 2. Könige 6. Aber ein Kapitel vorher, woher wusste Naeman, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt? 2. Könige 5, Vers 2. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen ins Land Israel. Und an dieser Stelle wieder eine Klammer. Diese Formulierung, Streifscharen der Aramäer, die nach Israel einziehen, ist eine Formulierung, die uns bekannt vorkommen sollte. Sie taucht am Anfang von Kapitel 5 auf und dann im Kapitel 6, Vers 23. Es ist wie so eine Klammer, diese Formulierung, die Streifscharen der Aramäer, die in Israel einfallen, ist eine Klammer, die diese Geschichten zusammenhalten. Diese Geschichte von der Heilung vom Naeman und dann die Geschichte, die wir eben hatten, wo der König von Aram Elisa gefangen nehmen wollte. 2. Könige 5, Vers 2, und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Ein kleines Mädchen, das auf einem Kriegszug gefangen genommen wurde, das so viel Leid erlebt hat, getrennt von seinen Eltern. Ich weiß nicht, ob ihre Eltern vielleicht umgebracht wurden. Möglich. was jetzt in einem fremden Land als Sklavin dienen musste. Dieses kleine Mädchen sprach Worte, die das Leben eines königlichen Heerführers veränderten. Und weil ein kleines Mädchen in einem fremden Land gesagt hat, es gibt einen Gott, der dir helfen kann, deshalb wurde sogar die gesamte Geschichte umgeschrieben. Die Gestreifscharen der Aramäer fielen immer wieder in Israel ein. Doch weil ein kleines Mädchen bezeugte, dass sie an einen Gott glaubt, der Wunder vollbringen kann, hat der Heerführer Naaman die Kraft Gottes durch Elisa am eigenen Leib erfahren. Weil Naaman diese Kraft Gottes am eigenen Leib erfahren hat, hatte den König von Aram bei einer Lagebesprechung darauf aufmerksam gemacht, dass es in Israel einen Propheten namens Elisa gibt. Und daraufhin änderte der König die gesamte Kriegstaktik und wollte Elisa gefangen nehmen lassen, was zur Folge hatte, dass die Aramäer Gnade in Israel gefunden haben. Und weil sie Gnade erlebt haben, kamen die Streifscharen der Aramäer eine Zeit lang nicht mehr nach Israel. Tut mir leid für die Übersetzer jetzt. Aber das sind diese Kettenreaktion, die losgetreten wurde. Und die beeindruckt mich. Losgelöst durch die Worte eines kleinen, unbekannten, namenlosen Mädchens, über das wir nichts weiter in der Bibel erfahren, als das, was wir bisher wissen. Weil ein kleines Mädchen bezeugt, dass es einen Gott gibt, der Wunder tun kann, wird der Lauf der Geschichte verändert. Häufig sind wir uns nicht bewusst, was Worte von uns bewirken und bei unserem Gegenüber auslösen. Und manchmal sind es auch nur ganz wenige Worte, die den Lauf der Geschichte verändern. Ganz oft bekommen wir es auch gar nicht wirklich mit, welche Kettenreaktion wir durch ein paar Worte vielleicht auslösen. Wir mögen keine Mark Finlays sein oder Dwight Nelsons oder Martin Luther. Aber vielleicht sind wir die Person, die einen zukünftigen Mark Finlay oder Dwight Nelson oder Martin Luther ansprechen und ihn auf Gott aufmerksam machen. Ich kenne einen Gott, der dir helfen kann. Es sind Worte, die das Leben von Menschen verändern. Ich habe das Vorrecht, als Mentor zu fungieren für eine mittlerweile junge Frau. Als sie Jugendliche war, da haben wir mit gemeinsamen Bibelstunden begonnen. Mittlerweile ist sie in der Ausbildung und sie hat mir folgende Erfahrung erzählt. Und die Erfahrung, die hat mich berührt und sie bringt letztlich genau das zum Ausdruck, worum es mir in dieser Predigt geht. Sie hatte eine Freundin, die vor einem unangenehmen Arzttermin stand. Und um ihr Mut zu machen, hat sie sich durchgerungen, ihr einen Bibelvers zu schenken, damit sie nicht zu viel Angst haben muss vor dem Arzttermin. Und darüber hat die Freundin sich sehr gefreut. So sehr, dass die Freundin sie dann vor der anstehenden Operation gefragt hat, ob sie ihr noch einmal einen Spruch aussuchen könne. Natürlich hat sie zugesagt, sie hat noch einen Bibelvers ausgesucht. Und dieser Bibelvers, der wurde dann von einer Krankenschwester als Markierung für die Operation auf ihren Fuß geschrieben. Von diesem Fuß mit dem Bibelvers hat die Freundin dann ein Foto gemacht. Und dieses Foto hat die Freundin dann auf ihren Instagram-Account geladen. Und dadurch konnten alle auf ihrem Insta-Account die Worte Gottes lesen. Und alles nur, weil jemand den Mut hatte, zu bekennen, ich kenne einen Gott, der dir helfen kann. Es braucht häufig keine theologischen Abhandlungen oder Argumentationen, sondern es ist dieses einfache Bekenntnis, ich kenne einen Gott, der dir helfen kann. Denn ich habe es an meinem eigenen Leibe erfahren. Und wir wissen nicht, was unsere Worte bewirken, und es ist letztlich auch egal. Aber wir dürfen uns bewusst sein, dass es manchmal nur ein paar wenige Worte sind, die das Leben eines Menschen verändern. Und so bleiben mir jetzt nur zwei Wünsche für euch. Zum einen wünsche ich euch von ganzem Herzen Erfahrungen mit diesem Gott, der auch heute noch hilft, der eingreift in unser Leben, der uns diese Ruhe und Sicherheit gibt, in der wir auch im Bibelgespräch heute Morgen schon geredet haben. Solche Erfahrungen mit diesem Gott wünsche ich euch. Und zum anderen wünsche ich euch den Mut, zu euren Nachbarn, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Vereinskollegen, ihnen gegenüber zu bekennen, dass ihr einen Gott kennt, der auch ihnen noch heutzutage helfen kann. Es liegt letztlich an uns, ob wir bereit sind, Worte zu sprechen, die Geschichte umschreiben können. Und so möchte ich schließen mit der Frage: Bist du bereit zu sagen, es gibt einen Gott, der dir in deiner Situation helfen kann? Bist du dazu bereit? Amen.